ARD.
Siempre lo será.
Es ist meine Insel. Und das wird sie immer sein. Ich bin hier geboren, hier sind meine Wurzeln. Klar habe ich überlegt, fortzuziehen. Ich will aber nicht gehen. Das hier ist meine Heimat.
Das sagt Laura. Sie wohnt in Palma de Mallorca. Sie hat eine Tochter und ist alleinerziehend und sucht gerade jetzt eine neue Wohnung, die bezahlbar ist. Ja, und das ist auch schon das Problem. Denn steigende Tourismuszahlen auf der beliebten Urlaubsinsel sorgen eben auch für steigende Immobilienpreise für die Einheimischen. Wieso steigt der Tourismus so sehr? Darüber spreche ich mit dem ARD-Korrespondenten Sebastian Kisters. Und wie kann man eigentlich stoppen, dass so viele Touristen ins Land kommen? Geht das überhaupt? Das bespreche ich mit Stefan Gößling. Er ist Professor für nachhaltigen Tourismus an der Linnaeus-Universität in Schweden. Den Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir Janina Werner. Hallo Sebastian.
Hallo Janina.
Du stehst ja jetzt richtig mit mir hier im Studio. Anfang Mai warst du auf Mallorca und hast da gedreht für deine Weltspiegel-Doku. Was ist dir denn da so als erstes auch irgendwie aufgefallen, als du angekommen bist?
Wie krass voll es schon Anfang Mai war. Also manche Straßen waren schon gesperrt, Zugänge gesperrt und wir waren in einem Hotel, wo wir uns einfach mal umgucken wollten, weil es war früher so ein Ein-Sterne-Hotel, so ein bisschen die Mallorca-Geschichte. Ein-Sterne-Hotel, jetzt 4-Sterne-Boutique-Hotel und haben wir gefragt, können wir mal reinkommen? Dann sagten die schon um 9 Uhr morgens, nö, aber nicht unfreundlich. Und wir sagten, warum? Wir haben nichts frei.
Ach, ihr wolltet drehen oder wolltet ihr da schlafen?
Nee, wir wollten drehen. Wir wollten uns mal angucken, was aus diesem Hotel geworden ist. Und dann sagten die, also vor 12, hier wird nichts frei. Wir sind schon jetzt ausgebucht. Und das wird sich mutmaßlich bis Herbst auch nicht mehr ändern.
Wow, und das schon Anfang Mai?
Das Anfang Mai.
Und jetzt wird auch dieses Jahr ein Rekordjahr an neuen Flugbuchungen erwartet. Auch auf Mallorca, glaube ich, kommt ein neues Rekordjahr zu. Woher kommt denn das? Ist das jetzt plötzlich gekommen, dass so viele Touristen dahin fahren wollen?
Ich glaube, es hat sich langsam entwickelt, dass nicht mehr nur die Deutschen und die Briten die Insel lieben, sondern die halbe Welt sich in Mallorca verliebt hat. Die Tourismusindustrie dort und auch die Regionalregierung hat es ein bisschen forciert auch, weil sie wollten besonders den Luxusbereich haben. Also der Traum war mal, mehr Klasse, weniger Masse zu haben. Mehr Klasse hat funktioniert. Zahl der 5-Sterne-Hotels hat sich in 15 Jahren verdreifacht. Aber die Masse ist halt auch geblieben. Und ich glaube, enorme Anziehungskraft haben jetzt vor allem so die Stars und Sternchen. Also ganz viele Hollywood-Größen haben ja Mallorca für sich entdeckt, Models. Und wenn die da so ihre Segelturns machen und dann posten die das auf Social Media, 280 Millionen sehen's, dann sind zum Beispiel auch in den USA, glaube ich, im Moment viele Menschen, die sagen, wow, sieht aber schön aus, sollten wir mal hin.
Ich war auch Anfang Mai auf Mallorca und habe einen Bootstrip gemacht. Und dann war nämlich auch eine Familie aus New York dabei. Die sind nämlich direkt nach Palma geflogen, haben auch davon geschwärmt, wie schön das Wasser ist, was man hier alles machen kann. Kommen denn jetzt vermehrt auch Amerikaner?
Haben wir so festgestellt. Ich war zum Beispiel ganz im Norden, da gibt es ein neues 5-Sterne-Hotel. Eines der teuersten wohl in ganz Spanien. Und die Hoteldirektorin sagte, wir können es kaum glauben, auch wir sind schon zu 95% gebucht und unser wichtigster Markt.
Ja, aber es gibt Direktflüge von New York nach Palma, von Mai bis Oktober. Und United hat jetzt auch Direktflüge von San Francisco nach Barcelona. Die kommen auch hierher, von der US-Westküste. Und zwar viele. Das hätte ich mir niemals vorstellen können.
Ja, das war die Direktorin, die sagt, ihr wichtigster Markt sind die USA. Also die meisten Gäste in diesem Hotel auf Mallorca kommen aus den USA.
Und Mallorca war ja auch schon immer beliebt bei den Deutschen, aber jetzt ja eben auch bei anderen Urlaubern. Im letzten Jahr war ja ein Rekordjahr, da kamen 13,4 Millionen Touristen. Was erwartest du denn in diesem Jahr und von was hat sich das auch entwickelt? Ich meine, es war ja auch irgendwie zwischenzeitlich mal Corona, da kamen nirgendwo mehr Leute hin.
Also Mallorca wurde ja sehr früh schon entdeckt von Mitteleuropäern. Also schon in den 60ern hatten die 1 Million Touristen. Dann wurden es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann brach es natürlich in der Corona-Zeit völlig ab. Und vielleicht erinnerst du dich, es gab dann so Testurlaube in Hotels, dass man mal gucken konnte, wie geht es mit dem Virus? Klappt das, dass sich Menschen nicht anstecken? Durften einige hundert kommen und auch einige Journalisten. Ich war damals auch dabei und erinnere mich, wie eine Direktorin sagte, bitte erzählt zu Hause, dass das hier klappt, dass wir das im Griff haben. Weil wenn der Tourismus nicht bald wieder anläuft, dann wird diese Insel sterben. Der Tourismus lief dann tatsächlich sehr schnell wieder an. Also 2019 waren so 10 Millionen Gäste da. 2024, im vergangenen Jahr schon 13,4, du hast es gesagt. Also mehr als vor Corona-Niveau. Und in diesem Jahr mutmaßlich werden noch mehr Menschen kommen, weil die Saison einfach auf Mallorca immer länger wird. Also schon im Februar, März gab es Rekordzahlen und wir haben darüber gesprochen, im Mai dann sowieso und Juni und allen den Wochen, die jetzt kommen.
Es ist natürlich die eine Seite, dass so viele Menschen kommen. Das macht der Insel ja zu schaffen. Da gehen wir gleich auch noch mal mehr drauf ein. Aber wie abhängig ist denn Mallorca vom Tourismus?
Also es gibt so eine Zahl, die auch die Regionalregierung nennt. 80% der Wirtschaft hängt vom Tourismus ab. Was es natürlich jetzt auch dann für Regionalpolitiker nicht einfach macht zu sagen, gut, dann gehen wir da jetzt mal großzügig ran und versuchen mal, Tourismus großzügig zu begrenzen, weil das heißt Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze.
Steigende Tourismuszahlen bedeutet natürlich ja auch steigende Mieten oder es gibt auch vielleicht weniger Wohnraum. Was hast du da denn bei deiner Recherche und bei deiner Drehreise so rausgefunden?
Da komme ich nochmal zurück auf den boomenden Fünf-Sterne-Tourismus, auf die vielen Hotels, die neu entstanden sind. In der Immobilienbranche gibt es da einen Spruch, der heißt, der Fünf-Sterne-Tourist von heute ist der Immobilienbesitzer von morgen. So, Fünf-Sterne-Bereich boomt. Wir haben schon gesagt, die halbe Welt fliegt auf die Insel. Viele Menschen sagen, Hotel, Ferienwohnung, Airbnb war jetzt schön, aber noch schöner wäre was Eigenes zu haben. Das ist einer der Gründe dafür, weshalb auf dem Mietmarkt gerade nicht mehr viel geht. Da ist nicht mehr viel. Das führt dazu, dass nicht nur Villen sehr gefragt sind, sondern auch Einzimmer-Apartments. Also Mieten steigen immer weiter. Ein Beispiel dafür, was das bedeutet, ist Laura. Sie habe ich getroffen und sie hat mir folgende Geschichte erzählt.
Ich zahle im Moment 850 Euro. Mein Mietvertrag lief über 5 Jahre. Das ist jetzt vorbei. Und die Vermieter wollen nun viel mehr. 1.300 Euro im Monat.
Ui.
1.300 Euro, das kann ich mir nicht leisten. 1.000 ist das Maximum. Das habe ich den Vermietern angeboten. Sie sind aber nicht einverstanden. Das ist ihnen nicht genug. Es ist ein Albtraum.
Und was macht Laura jetzt?
Laura, Mitte 40, mit einer Tochter, 13 Jahre alt, zieht jetzt zurück zu ihren Eltern.
Oh, das hat
keine Chance.
Bestimmt.
Wir haben sie begleitet bei der Suche. Keine Chance.
Das hat dir bestimmt auch zugesetzt, oder?
Ja, also sie hatte erst Angst, dass sie geräumt wird, weil sie versucht hat, eben zu verhandeln, wie sie es uns erzählt hat. Hatte Angst, dass der Vermieter diese Verhandlungen schon abbricht durch eine Räumung. Das hat ihr der große Angst gemacht. Und jetzt zuletzt, ich wollte mich im Juni nochmal mit ihr treffen, hat sie gesagt, dass sie kann da jetzt gar nicht drüber sprechen mehr.
Und was sind das denn für Vermieter, die jetzt einfach von 850 auf 1.300 Euro anheben? Waren das dann irgendwelche Investoren, die das gekauft haben? Oder?
Nee, es gibt im Moment auf Mallorca, glaube ich, viele Menschen, Mallorquinerinnen, Mallorquiner, das ist Goldgräberstimmung. Wenn du Immobilien besitzt, Wohnungen oder auch Grundstücke, haben viele für sich jetzt, glaube ich, die Zeit entdeckt, Kasse zu machen. Das ist, was mich ein bisschen wundert, aber noch kein großes Thema unter denen, die dagegen protestieren. Also die ganze Wut kanalisiert sich im Moment vor allem auf Touristen, auf Gäste aus dem Ausland, die was kaufen wollen, aber nicht so sehr auf die eigenen Landsleute, die das alles ja auch erst möglich machen. Mal sehen, ob das der nächste Schritt ist, der kommt. Im Moment spüre ich das noch nicht.
Genau, Mitte Juni haben ja auch noch mal Tausende demonstriert, da warst du ja auch noch mal. Und auch da war das noch nicht jetzt so ein Thema, also da richtet es sich gegen Touristen, ausländische Investoren.
Ja, die Insel ist nicht zu verkaufen, das steht auf vielen Schildern. die dort hochgehalten werden. Aber die Frage, wer sind eigentlich die Verkäufer, die wurde auf den Demos bislang nicht so laut gestellt.
Wenn man jetzt an Mallorca denkt, hast du jetzt schon mehr erzählt, 5-Sterne-Hotels sind jetzt auch der neue Luxus da auf der Insel. Aber es gibt ja natürlich auch den Ballermann, der ja auch sehr beliebt ist bei Urlaubern. Wenn man jetzt so an Massentourismus denkt, ist der dann das eigentliche Problem oder kann man das gar nicht so richtig benennen?
Es kommt darauf an, von welcher Seite aus man jetzt Probleme betrachtet. Also was den Wasserverbrauch angeht zum Beispiel, ist jetzt der Ballermann-Tourist nicht das größte Problem der Insel, hat mir ein Geografieprofessor erklärt.
Nein, hier gibt es 3-4-Sterne-Hotels. Da ist der Wasserverbrauch okay. Touristen brauchen hier 280 bis 320 Liter Wasser am Tag pro Person. Viel ist renoviert worden. Hier gibt es Massentourismus. Der ist kein großer Wasserverbraucher im Vergleich zu 5-Sterne-Luxustouristen.
Weil hier nutzen alle einen Pool.
Genau, ein Pool. Zimmer mit Maßnahmen für geringeren Wasserverbrauch. Es gibt keine üppigen Gärten. Da wird es problematischer.
Es geht da auch wieder vor allem um den Luxustourismus, ne?
Also jetzt haben wir einmal gehört, Wasserverbrauch ist ein großes Thema. Umweltfolgen, was kommt denn da noch auf uns zu, wenn da jetzt so viele Touristen auch hinreisen?
Also Wasserverbrauch ist ein Riesenthema. Ein anderes, klingt zunächst mal banal, ist aber, dass die Strände auch schrumpfen. Auch da gibt es eine Studie von der Balearen-Universität, die haben mal geguckt, wie viel Sand nimmt eigentlich jeder nach so einem Strandbesuch mit.
Oh, natürlich an den Füßen,
klar,
überall.
Klar, wer schlägt schon sein Handtuch immer zuverlässig aus und macht Füße und Schuhe sauber und so. Also es sind am Ende bis zu 30 Gramm, die jeder mitnimmt. Und an den großen Stränden fehlen allein dadurch, dass so viel in Handtüchern und Schuhen und Badehosen stecken bleibt, fehlen am Ende einer Saison zig Tonnen pro Strand. Und auch das merkt man einfach.
Die Regionalregierung der Balearen geht ja auch mit verstärkten Maßnahmen gegen den Ballermann vor. Oder sagen wir mal da, es gibt ja neue Regeln auch jedes Jahr, oder?
Sagen wir mal, auf dem Zettel gehen sie gegen Exzesse vor.
Die und in der Realität?
In der Realität, würde ich sagen, ist es sehr übersichtlich. Also ich höre auf der Insel auch, dass zum Beispiel Polizisten fehlen, um bestimmte Regeln einfach durchzusetzen. Und dann sind wir wieder beim Wohnungsproblem. Während der Hauptsaison braucht die Insel einfach mehr Polizeikräfte. Aber schwierig, Wohnung zu finden für die.
Okay, also wenn dann auch weniger Polizisten kommen, ist natürlich klar, kann man auch weniger Regeln durchsetzen. Aber jetzt ist es doch schon so, dass zum Beispiel am Strand nicht exzessiv getrunken werden darf eigentlich, oder? Am Ballermann?
Theoretisch ist das so. Ich bin mir auch nicht sicher. Also klar, es gibt eine Gruppe von Menschen, die nicht verstehen, dass das kein Freizeitpark ist, sondern dass da Menschen auch leben, dass es Einheimische gibt. Ich glaube nur, diese Gruppe ist relativ klein im Vergleich zu denen, die einfach da hinkommen, weil sie auch mal für ein paar Tage all das vergessen wollen, was uns in dieser Welt noch so beschäftigt und ja auch belastet und einfach mal feiern wollen. Und wenn dann jemand 1, 2 oder 3 Bier am Strand trinkt, aber dabei gut gelaunt ist, dann ist das, glaube ich, nicht das Problem.
Und die Insel oder der Tourismus lebt natürlich ja auch vom Ballermann. Es ist ja nicht nur der 5-Sterne-Tourismus, der da Einnahmen bringt, oder?
Nee, klar. Also sie haben jetzt beides. Sie haben Klasse und die Masse ist trotzdem geblieben.
Und in deiner Weltspiegel-Doku geht es ja auch darum, wer kann denn Mallorca retten? Wer könnte dem denn da jetzt so Einhalt gebieten? Hast du da eine Antwort?
Das sind entweder die Mallorquiner selbst, die zu dem Schluss kommen, dass auch sie helfen können, den Ausverkauf zu stoppen. Das ist vielleicht ein bisschen romantisch, die Vorstellung. Dann müsste es die Regionalregierung sein, die natürlich Möglichkeiten hat, auch Limits zu erlassen. Zum Beispiel was Mietwagen angeht. Sie sind wohl sehr aktiv, illegale Ferienvermietung aufzudecken und die Leute zu bestrafen. Also man sieht, es gibt schon ein paar Möglichkeiten, aber die sind natürlich auch irgendwann begrenzt. Also der Tourismusdezernent hat mir gesagt, ich kann ja nicht irgendwelche Limits erlassen. Ich kann ja nicht sagen, 10 Millionen Besucher, mehr geht nicht. Und dann landet ein Flugzeug und dann steigt der 10 Millionen und Erste aus.
Und der darf nicht mehr rein.
Was sage ich dem dann? oh sorry, Sie müssen bitte zurück nach Manchester oder Düsseldorf oder Leipzig, weil Sie sind leider der 10 Millionen und Erste. Pech gehabt. Geht ja nicht.
Danke, Sebastian, dass du hier mit mir im Studio warst. Und die Weltspiegel-Doku »Wer rettet Mallorca?« könnt ihr ab Sonntag in der ARD-Mediathek schauen.
Würde mich freuen.
Wie kann man eigentlich nachhaltig reisen? Das weiß Stefan Gößling. Er ist Professor für nachhaltigen Tourismus an der Linnaeus-Universität in Schweden. Und er erklärt uns auch, worauf man achten kann. Hallo, Herr Gößling.
Hallo.
Also gerade hat unser Korrespondent mir von Mallorca berichtet und dass da eben jetzt auch Overtourism stattfindet. Wie kommt das überhaupt generell zu Overtourism?
Overtourism ist erstmal ganz grundsätzlich die Perspektive der Einheimischen auf den Tourismus, also nicht die der Touristen, sondern wie die Einheimischen das empfinden an einem bestimmten Ort. Und meistens sind eben die Zentren in Städten besonders attraktiv für Touristen. Und dort haben wir in der Vergangenheit also einen Trend gesehen in den letzten Jahren, verstärkt auch insbesondere durch die Buchungsplattformen wie Airbnb und ähnliche, dass immer mehr Wohnungen in diesen Stadtzentren auch an Touristen vermietet werden und damit die Dichte an Touristen erstmal steigt. Und das wiederum natürlich dann negative Effekte hat im Sinn von, man hat keine Kontrolle mehr über den eigenen Raum, in dem man lebt, sondern da ist sehr viel Veränderung die ganze Zeit. Vielleicht auch negative Umwelteffekte, aber vor allen Dingen eben das soziale Milieu, in dem man lebt, ist sehr im Umbruch die ganze Zeit. Und das verärgert dann viele Einheimische, die in vielen Städten wie Barcelona der Meinung sind, es ist zu weit gegangen.
Und welche Rolle spielt denn dabei auch Social Media? Weil man natürlich jetzt auch an alle Orte der Welt reisen kann, zumindest digital, oder ich sehe, dass Bilder gepostet werden. Spielt das denn auch eine große Rolle für Overtourism oder woher kommt das?
Ja, das ist natürlich ein weiterer Trend, der vor circa 15 Jahren angefangen hat, dass man immer stärker zum einen kommuniziert über das eigene Reisen. Ich habe fast das Gefühl, dass die Kommunikation vielen wichtiger ist als die Reise selbst. Früher hat man vielleicht an das Ich gedacht im Tourismus, ich möchte eine gute Zeit haben. Jetzt denkt man vielleicht eher an das präsentierte Ich, das man nach außen trägt. Und das ist natürlich ein Faktor dafür, dass viele an bestimmte Orte reisen wollen, die empfohlen worden sind von Influencern. Ganz neues Phänomen, auch erst ein paar Jahre alt. Also Leute, die anderen vorleben eigentlich, was toll ist, und das wird dann nachgemacht. Und deswegen kommt es noch zu einer stärkeren Konzentration an bestimmten Orten als vorher.
Und dann wird mir ja vorgemacht, wie toll der Ort ist, aber dann sind da ja 100.000 andere Menschen vielleicht dann mit mir, vielleicht nicht 100.000, aber vielleicht an dem Ort trotzdem 50, die das gleiche Foto machen wollen.
Ja, das ist eigentlich von außen betrachtet vielleicht sogar ein bisschen komisch, aber wir müssen immer sehen, eigentlich sind wir Menschen Gruppentiere. Wir sind ja nicht umsonst späte Affen, wenn man das mal ein bisschen böse formulieren will, und am eigentlich glücklichsten in der Gruppe. Das heißt, wenn viele dort an einem Ort sich befinden, dann signalisiert das wiederum vielen Menschen auch, hier bin ich richtig, hier bin ich genau da, wo es interessant und spannend ist, und deswegen wird von den Touristen eben häufig der Ort nicht als zu voll erlebt, sondern nur von den Einheimischen.
Welche Lösungen gibt es denn gegen Overtourism? Weil das ist natürlich ja auch die eine Sache. Andererseits leben ja auch Einheimische und manche Länder vom Tourismus.
Das ist richtig, aber natürlich kann man auch des Guten zu viel haben. Also ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Ländern und auch Regionen, die ihr Tourismusprodukt und die Abhängigkeit vom Tourismus einfach zu weit entwickelt haben und die jetzt in einer schwierigen Situation sind, weil sie auf einer Seite realisieren, es kann so nicht weitergehen. Wir können nicht ewig den Anteil an Touristen in der Gesamtbevölkerung unserer Region noch weiter vergrößern. Meistens sind die auch die Nutznießer der ökonomischen Effekte dann die gleichen. Das heißt, immer mehr Gewinne fließen an Einzelpersonen ab und sind gar nicht mehr so unbedingt in der Region verteilt. Und es entstehen neue Abhängigkeiten, weil man natürlich immer stärker auf den Tourismus auch angewiesen ist. Und wenn dann eine Krisensituation kommt, Covid haben wir noch in Erinnerung, es wird nicht die letzte Krise gewesen sein, dann bedeutet es natürlich auch, dass man wirtschaftlich sehr schnell dann starke Einbrüche hat. Also ein gesundes Verhältnis zum Tourismus ist schon mal wichtig. Und wir bewegen uns natürlich auch mal schrittweise in die falsche Richtung. Das heißt, man muss dann auch irgendwann realisieren, so sollte es nicht weitergehen. Und für mich wäre der wichtigste Ansatz, diese Buchungsplattformen, die Privatwohnungen vermitteln, meist auf ganzjähriger Basis, dass man die einschränkt, denn die sind eine Hauptursache dafür, dass sich auch Lebensraum verteuert in den Städten, was wiederum eines der Hauptärgernisse auch ist für die Menschen, die dort leben. Denn mit diesen vermieteten Wohnungen kann man bis zum 10-fachen der Rendite rausschlagen im Vergleich zu einer ganz normalen Mietwohnung. Und das wird immer stärker genutzt und ohne Einschränkungen wird dieser Trend sich fortsetzen.
Sie haben ja gerade auch gesagt, manche Regionen haben es übertrieben mit dem Tourismus. Da würde mir jetzt wahrscheinlich Venedig einfallen oder ich weiß nicht, Dubrovnik war ja auch mal in einer schwierigen Situation. Welche Beispiele gibt es denn, wo vielleicht Länder das auch gut gemacht haben?
Ich denke, dass viele Länder einfach noch nicht einen Punkt erreicht haben oder gerade auch die großen Städte in den Ländern, wo der kritische Kipppunkt erreicht ist. Da sollte man aber auch nicht hinkommen. Ich sehe schon, das ist jetzt erstmal nur anekdotisch, aber ich beobachte, dass man in immer mehr Städten, wenn man Straßen entlang geht, diese kleinen Tresore in den Hauseingängen wahrnimmt, in denen dann die Schlüssel an Gäste rausgegeben werden, die gar nicht erst den Vermieter kennenlernen, sonst wird alles quasi auf Distanz gemanagt. Und das ist immer ein Anzeichen dafür, okay, hier wächst auch der Airbnb-Markt. Und manchmal ist es offensichtlich, dass dann da vermietet wird, weil wirklich die ganze Hauswand entlang sich diese kleinen Tresore reihen. Also da sollte man rechtzeitig agieren. Insgesamt würde ich sagen, haben wir auch positive Beispiele, was jetzt den nachhaltigen Tourismus angeht, wo Länder gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr mit bestimmten Buchungsplattformen zusammen, weil die einfach uns Daten vorenthalten und es damit unmöglich machen, überhaupt zu kontrollieren, wer in einer bestimmten Stadt denn vermietet. Und ob das die gleichen sogenannten Multi-Hosts sind, also Eigentümer von verschiedenen Wohnungen, die dann immer stärker expandieren und weitere Wohnungen anbieten und aus dem Wohnmarkt rausnehmen. Das wüsste ich jetzt nicht, wer da ein bestimmter Vorreiter ist, genau in dieser Frage des Übertourismus. Aber natürlich gibt es Städte, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie das einschränken. Die Debatten laufen auch in Städten wie Barcelona, wo das Problem noch nicht gelöst ist. Aber man merkt schon, dass viele Städte sich immer stärker damit auseinandersetzen.
Können Sie Beispiele sagen?
Ich könnte ganz generell sagen, welche Länder sich im Bereich nachhaltiger Tourismus, und das ist jetzt mehr als nur die Frage des Übertourismus, im Moment hervortun. Das sind einerseits, würde ich da gerne die Türkei nennen, die eine Zertifizierung, die obligatorisch ist, für alle Hotels im Land, ungefähr 23.000, vor ein paar Jahren angefangen hat. Das heißt, diese ganzen Hotels durchlaufen also eine Umweltzertifizierung und können damit Energie sparen, umweltfreundlicher wirtschaften und insgesamt das Tourismussystem verbessern. Das ist sehr positiv, weil eben das alle mitmachen müssen. Und der Vorteil einer Zertifizierung ist generell, dass es sich auch ökonomisch lohnt, das zu machen. Also das ist ein Win-Win eigentlich, obwohl es von oben erzwungen wurde. Und dann haben wir noch Österreich, unser Nachbarland. Dort wird auch viel richtig gemacht, meine ich. Man hat zum Beispiel das Klima- und Energiemodellregionenprogramm vor ein paar Jahren aufgelegt, das mittlerweile, glaube ich, abgeschlossen ist. Aber in dessen Rahmen wurden kleineren Gemeinden eigentlich relativ geringe Beträge zur Verfügung gestellt, um selbst definierte Maßnahmen umsetzen zu können im Bereich Umwelt, aber auch andere Nachhaltigkeitsaspekte, Transport, Verkehr, Lebensmittel. Das hat man wirklich sehr schön gemacht und da ist sehr viel Bewegung reingekommen in das Ganze, weil dadurch eine positive Konnotation mit dem Thema Nachhaltigkeit stattgefunden hat. Und deswegen bin ich der Meinung, da haben wir ein Beispiel für eine Destination, die es auch sehr gut geschafft hat, den Tourismus eigentlich in der Fläche zu verteilen und wo man eher weniger von Übertourismus in der aktuellen Situation sprechen würde.
Was haben Sie denn noch für einen Tipp vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, wenn man jetzt nachhaltig reisen möchte? Worauf sollte man achten?
Ja, für mich ist die alles überragende Frage natürlich die des Klimaschutzes, weil wir zwar 17 Nachhaltigkeitsziele haben im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, aber die meisten dieser Nachhaltigkeitsziele werden nicht erreichbar sein, wenn wir nicht es schaffen, das Weltklima zu stabilisieren. Deswegen hat das für mich eine hohe Priorität. Ich bin also der Meinung, jeder Reisende muss schon auch sich mit den Klimaimplikationen seiner Reise auseinandersetzen. Wir wissen, dass bestimmte Reiseformen, dazu gehört die Kreuzschifffahrt, dazu gehören Flüge, sehr stark zur Erderwärmung beitragen. Und gerade bei Fernreisen mit dem Flugzeug, vielleicht sogar noch in Kombination mit einer Schiffsfahrt, können also wirklich sehr, sehr hohe Emissionen entstehen. Da kann man in 14 Tagen so viel emittieren wie ein Durchschnittsmensch in 3 Jahren. Also da müsste man schon mal ein bisschen genauer hingucken. Das wäre für mich ein Wunsch. Ansonsten kann natürlich jeder Veranstalter wählen, der sich stark macht in Nachhaltigkeitsfragen. Da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten in Deutschland, weil das auch große Reiseveranstalter machen, aber auch viele kleine. Und man kann natürlich auch versuchen, dann selber beim Essen vielleicht mal nicht Schnitzel mit Pommes zu nehmen, sondern zu gucken, ob es da auch eine andere Variante gibt oder Alternative, die einem auch schmecken könnte. Denn wir sehen ja gerade in der Gastronomie, dass da sehr viel Bewegung drin ist und da tolle neue Angebote kommen. Also da würde ich ihm einfach mal sagen, guckt einfach, was ihr machen könnt, ohne dass es stressig wird. Wer so ein bisschen vorplant und dann vor Ort so ein bisschen nebenbei agiert, der sollte eigentlich einen schönen Urlaub haben und kann trotzdem großen Beitrag leisten dazu, dass dann das Ganze ein bisschen umweltfreundlicher bleibt.
Vielen Dank, Herr Gößling, für Ihre Einordnung und eben, dass man vielleicht ja auch lokale Sachen ausprobieren kann, lokale Speisen sozusagen.
Ja, das ist natürlich immer toll, wenn man sich so ein bisschen orientiert auch dem, was vor Ort eigentlich produziert wird, angeboten wird. Es können auch Souvenirs sein, die werden ja in manchen Städten aus Fernost importiert. Aber man hat eine ganze Menge Möglichkeiten eigentlich, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt. Ich glaube, das macht eigentlich auch Spaß, dann wirklich was zu essen oder zu konsumieren oder auch zu kaufen, was vor Ort produziert worden ist.
Vielen Dank, Herr Gößling, für Ihre Einordnung. Dankeschön.
Danke auch. Tschüss.
Und das war's auch schon wieder vom Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen da und erzählt auf jeden Fall euren Freunden von uns, damit sie uns auch finden. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, passend zu dieser Folge. Und zwar der Podcast Die Könige von Malle. Das ist ein Story-Podcast mit den Geschichten von 4 außergewöhnlichen Leben und selbsternannten Königen. Unter anderem geht es da um den Schlagerkönig Jürgen Drews, der sein eigenes Königreich eigentlich hasste. Und es geht auch um die beiden Könige der Nacht, deren erbitterter Wettstreit um die Vorherrschaft am Ballermann die ganze Insel geprägt hat und beide steinreich gemacht hat. Also, wenn ihr noch mehr über die Parallelwelt Mallorcas wissen wollt und abtauchen wollt, dann hört doch gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wenn ihr jetzt aber auch mal ein Thema habt, was wir unbedingt mal machen sollten, oder ihr habt Feedback, Anregungen, schreibt uns immer gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion in dieser Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Und an dieser Folge hat auch Nils Neubert mitgearbeitet. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 25. Juni.